Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, dass ihr da seid. Auch einen schönen guten Morgen an diejenigen, die jetzt live zuschauen. Am Stamberger See und auch später aus Florida. Und an diejenigen, die jetzt Urlaub machen und auch krank sind, die aber gewiss, gehen wir davon aus, sich die Botschaft später anschauen. Wir fahren mit unserer Predigtserie fort und wir sind heute bei Teil 16. Wir sind immer noch bei dem Thema der Heilige Geist. Wir sind in der Kategorie 3 bei den Gaben des Heiligen Geistes. Und heute insbesondere über die Wortgaben für unsere Zeit. Das wollen wir gemeinsam studieren und auch verstehen und im Herzen bewahren und danach leben. Zunächst müssen wir verstehen, was haben wir für Gaben? Was hat jeder für eine Gabe? Oder welche Gaben auch jeder hat? In aller Regel hat jeder mehrere Gaben. Nicht alle Gaben, aber viele Gaben. Was machen wir mit den Gaben? Wir gliedern diese Botschaftsserie in folgenden Kategorien. Da haben wir die erste Kategorie, die Grundlagen unseres Glaubens. Das waren Teil 1 bis 6, dann die Aufgaben des Heiligen Geistes, Teil 7 bis Teil 14. Und dann die Gaben des Heiligen Geistes, wo wir jetzt dabei sind, Teil 15 bis 19. Letzten Sonntag haben wir mit dieser Kategorie angefangen. Und wir schließen dann diese Serie mit der Frucht des Heiligen Geistes. Kategorie 2, Aufgaben des Heiligen Geistes. Das hören wir natürlich sehr gern. Der Heilige Geist hat viel zu tun. Aber es sind unsere Aufgaben. Vielleicht hätten wir auch eine deutliche Kategorie einbauen sollen. Was sind unsere Aufgaben? Sind wir nur als Konsumenten, als Empfänger und der Vater im Himmel und sein Geist und sein Sohn und alles Mögliche, was da gibt, haben Aufgaben, uns zu dienen, aber wir achten darauf, dass wir bei jedem Kapitel auch uns nicht auszunehmen, sondern dass wir verstehen. Es geht immer darum, dass wir verstehen, was tut der Heilige Geist, warum ist der Heilige Geist da und was ist unsere Rolle? Wie erwidern wir diese Gabe? Bei der Kategorie 6, die Gaben des Heiligen Geistes, haben wir letzten Sonntag gehört über Ausdruck des göttlichen Handels durch den Leib Christi. Heute Wortgaben für unsere Zeit, Kraftgaben für die Anfangszeit der Gemeinde, die Dienstaufgaben, Aufbaugaben, Kapitel 19, Anwendung der Gaben im Leib Christi. Unsere Botschaft für heute teilen wir folgt auf: Einleitung, die Vielfalt der Gaben, ein Geist, eine scharfe Warnung an die Untreuen. Wer das Wort der Woche gelesen hat, wird feststellen, dieser Punkt war nicht drin. Da hat der Heilige Geist ihn reingeschoben. Dann nach dem Maß der Gabe des Christus, die Gabe des Wortes der Weisheit, die Gabe des Wortes der Kenntnis, die Gabe der Lehre, die Gabe der Weissagung und ein Schlussgedanken: Gott ehrt sein Wort durch den Geist. Die Einleitung, die Vielfalt der Gaben, ein Geist. Die Gaben sind sehr, sehr vielfältig, die Gott uns gegeben hat, seinen Kindern. Die Gaben des Heiligen Geistes sind sehr, sehr vielfältig, aber sie alle kommen aus einer Quelle, dem einen Geist Gottes. Wir lesen 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 7. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben. So wie der Leib unterschiedliche Glieder hat, so sind auch die Gaben. Und jedes Glied hat eine besondere Funktion, hat auch eine besondere Fähigkeit, um diese Funktion zu erfüllen. Also, Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. So wie der Leib ist, hat ein Haupt, den Herrn Jesus Christus, so ist es auch hier. Das sind viele Gaben, aber ein Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Wir haben letzten Sonntag kurz darüber gesprochen, über das Judentum, das in das sogenannte Christentum übertragen wurde, und dann ist die Kleriker- oder Priesterkaste entstanden. Und dann sagen wir, ja, da ist der Pfarrer, wir haben keinen Pfarrer, wir sind Älteste, ob das Gleiche ist? Nein, da geht es schon los. Nicht nur darin, dass die Ältesten im Plural sind. Es geht nicht nur darum, dass die Ältesten arbeiten müssen und ich sitze und sage, ja, ich bin der Pfarrer, ihr müsst mir Geld geben, ich erzähle euch jetzt aus dem Wort Gottes. Und ich erzähle euch so schöne Sachen, dass euch gefällt, dass ihr wiederkommt. Da kommt der dritte und viel wichtigere Unterschied. Die Ältesten sind kein Haupt. Der Pfarrer stellt sich, oder der Pastor als Haupt. Und der Papst natürlich ist noch ein Stück drüber. Er ist das Oberhaupt der Kirche. Das müssen wir auch ganz klar sehen. Das ist eine Beleidigung, wenn wir sagen, da ist das Haupt der Kirche, das Oberhaupt der Kirche. Die Ältesten sind kein Haupt, schon dreimal nicht das Oberhaupt. Das Oberhaupt ist Gott der Vater und das Haupt ist der Herr Jesus. Weil der Vater das Haupt unseres Hauptes ist, ist der Oberhaupt. Das Oberhaupt der Gemeinde ist der Vater, und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Und jetzt hier der eine Punkt, eine scharfe Warnung an die Untreuen. Wir können Gaben bekommen und wir haben sie. Die Frage ist, gehen wir mit diesen Gaben treu um oder nicht? Es hilft überhaupt nicht, dass wir sogar verstehen, dass wir Gaben haben. Viel, viel wichtiger ist, dass wir treu sind beim Einsetzen der Gaben. Niemand hat alle Gaben und niemand hat nichts. Niemand hat alles und niemand hat nichts. Das müssen wir erstmal wissen. Der eine hat mehr Gaben, der andere hat weniger Gaben, das stimmt. Aber niemand hat alles und niemand hat nichts. Keiner kann sich hinstellen und sagen, ja, ich kann nichts tun. Warum? Ich habe nichts. Das ist eine Lüge des Satans. Glaubt es nicht? Jeder hat mindestens eine Gabe, in aller Regel viel mehr. Auch der Finger hat mehrere Aufgaben. Auch der Zehe hat mehrere Aufgaben. Auch die Nase hat mehrere Aufgaben. Und so, jeder von uns hat mehrere Aufgaben. Vielleicht mehr als der andere oder weniger als der andere, aber mehrere Aufgaben. Aber definitiv nicht alle Aufgaben bzw. alle Gaben. Wir lesen Matthäus 25, 15. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2 Talente, dem dritten 1. Also da sehen wir schon, wie der Herr mit seinen Knechten umgegangen ist. Dem einen hat 1, 2 oder 5 gegeben. Das sehen wir schon. Der eine hat mehr, der andere hat weniger. Das ist aber nicht entscheidend. Jedem nach seiner Kraft. Was willst du einem Gaben geben, unter denen er dann zerbricht unterwegs? Da tust du ihm nichts Gutes. Ja, und noch eine Gabe, noch eine. Ja, der kann nicht mehr laufen. Eine reicht. Ja, aber er hat 5. Ja, Junge, schau, dass du mit deiner Gabe klarkommst. Und wenn du stärker bist, kriegst du 2 und 3 und 5. Weil die Gabe, das ist nicht geben, nehmen, 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 hat eine Verantwortung. Mit der Gabe musst du arbeiten, musst du umgehen. Du kannst nicht sagen, schau mal, du hast 5 Gaben, ich habe nur eine. Da mache ich gar nichts, warum? Weil ich nur eine habe. Aus diesem Gleichnis, also jedem nach seiner Kraft, und er reißt es sogleich ab. Aus diesem Gleichnis wissen wir, es war nicht entscheidend, wie viele Gaben der Einzelne empfangen hat, der eine mehr, der andere weniger. Entscheidend war allein die Treue, mit der jeder Einzelne mit dem ihm Anvertrauten umging. Den treuen Knechten sagt der Herr, ob der 2 oder 5 hatte, das war völlig gleich. Er sagt beiden das Gleiche. Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viele setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Warst du treu? Geh ein zur Freude deines Herrn. Dem untreuen Knecht jedoch sprach der Herr das Urteil. Den unnützen Knecht heißt es. Der war unnütz. Der hat natürlich, während sein Herr unterwegs war, hat er bestimmt gelebt. Der war nicht eingefroren irgendwo in einem Tiefkühlschrank oder so, hat gelebt. Aber alles unnütz. Dem unnützen Knecht, unnütz, werft hinaus in die äußere Finsternis. Er hat keine Chance mehr gehabt, zu sagen, oh, oh, hätte ich doch was machen müssen. Und deshalb ist das eine scharfe Warnung. Es gibt einen Zeitpunkt, wo dann nicht mehr geht, dass man sagt, ja, ja, jetzt könnte ich noch machen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Alles, was wir tun, ist unnütz, wenn wir die Gaben Gottes nicht so einsetzen, wie er will. Wir können sie natürlich vergraben, damit wir sie nicht verlieren. Da sind wir unnütze Knechte. Liebe Geschwister, diese Worte müssen uns alle wachrütteln. Wenn wir Gefahr laufen, mit den uns verliehenen Gaben untreu umzugehen. Das allererste und wichtigste, was Gott uns gegeben hat, ist das Leben. Hier die Zeit. Wie gehen wir mit unserer Zeit um? Wo ist der Wille Gottes in unserem Zeitplan sichtbar? Wo ist die Priorität mit Abstand für Gott? Hat Gott die erste Priorität in unserem Leben? Und das zweite, viele sagen, ja, Zeit ist Geld, nein, Zeit ist Leben, aber Geld ist auch wichtig. Hat das, was Gott uns an Geld anvertraut hat, der eine verdient 5 Euro, der andere verdient 50 Euro, der andere verdient 500 Euro oder 5000 Euro. Es ist völlig gleich. Wir haben gesehen, Gott interessiert es nicht, wie viel er uns gibt. Entscheidend ist, wie treu wir umgehen. Wo ist die Priorität? Aber dann geht es noch weiter und weiter und weiter, werden wir heute speziell auf die Wortgaben eingehen. Wer seine Gabe nicht zum Nutzen des Leibes Christi einsetzt, ja, ich habe meine Gaben, meine Zeit, mein Geld, meine Gesundheit, meine Fähigkeiten für das Geschäft, unnütz, für meine Familie, unnütz, für meine Kinder, unnütz, für meine Frau, unnütz, für meine Eltern, unnütz, wenn du nicht in erster Linie für Gott und sein Leib hier einsetzt. Dafür sind die Gaben von Gott gegeben. Das ist die Familie Gottes, nicht die irdische Familie. Natürlich hast du eine Verantwortung, wenn du geheiratet hast, deiner Frau gegenüber, wenn du Kinder kriegst auch. Aber die Familie Gottes ist der Leib Christi. Und wenn wir dort nicht in erster Linie treu sind, ist alles unnütz. Werft ihn in die äußere Finsternis. Ja, ich habe es gemacht, ja, ja, unnütz. Werft ihn in die äußere Finsternis. Jeden Sonntag vor dem Mahl des Herrn erinnert uns der ein oder andere Bruder an unsere Versäumnisse, an das, was wir hätten tun sollen, aber unterlassen haben. Jeden Sonntag. Diese Erinnerung ruft uns zur Umkehr. Was heißt an das Unterlassene? Ja, deine Gabe hast du vergraben. Du hast dein Leben gelebt, aber die Gabe Gottes vergraben. Das ist das Unterlassene. Da wird man daran erinnert, jeden Sonntag. Und wir werden aufgefordert zur Umkehr. Das bedeutet, ab sofort, wenn wir umkehren, werden wir anders leben. Aber was hilft es, wenn wir umkehren, nur nach den Lippen und 5 Minuten später leben wir unser Leben weiterhin, so wie bis jetzt? Meinen wir vielleicht, wir können Gott veräppeln, indem wir vor dem Mahl des Herrn umkehren und sagen, wir werden unser Leben ändern? Das ist ein Selbstbetrug, der nicht gut ist, der auch sehr gefährlich sein kann. Umkehr bedeutet, dass wir uns von unserer Untreue abwenden und hin zur Treue. Jeder von uns muss sich prüfen. Setze ich meine Gaben für den Leib Christi ein? Ja, ich habe sie für unser Team in der Firma eingesetzt. Unnütz. Das ist nützlich in der richtigen Priorität. Wenn der Knecht seine Gabe nicht vergraben hätte, dann wäre sein Leben nicht unnütz gewesen. Aber dadurch, dass er die Gabe von seinem Herrn vergraben hat, ist sein Leben, egal wie lange das war, Jahre, Jahrzehnte, war unnütz. Wir müssen uns prüfen, dienen meine Gaben in erster Linie meinen eigenen Bedürfnissen, etwa der Familie, der Freunde, Freude habe ich geschrieben, fällt in, der Arbeit, der Freizeit, etc. Dafür sind meine Gaben da. In erster Linie, du darfst alles machen, aber in erster Linie. Und alles hat die Zeit, die Priorität und irgendwann ist der Leib Christi, der Gott hier in der Fülle repräsentiert. Und das können wir natürlich nur tun, wenn wir selber gesund sind, geistlich gesund. Ein Glied im Leib kann etwas Nützliches bringen, wenn das Leib selber nicht defekt ist. Deshalb müssen wir an unserem Herzen, an unseren Gedanken arbeiten, dass wir treu sind und dann können wir aktiv im Leib Christi sein. Wo liegen meine Prioritäten? Was meint der Herr mit der äußeren Finsternis? Das ist ein interessanter Ausdruck, wenn der Herr sagt, in die äußere Finsternis. Es müsste eigentlich eine innere Finsternis geben, wenn es eine äußere gibt. Der Ausdruck äußere Finsternis wird im Neuen Testament ausschließlich vom Herrn Jesus verwendet und nur in 3 Stellen bei Matthäus. 8, 12 und dann 22, 13 und 25, 30, was wir soeben gelesen haben. In allen 3 Fällen ist der Ausdruck mit dem Gericht über Menschen verbunden, die untreu, ungläubig. Die Untreue ist ein Ausdruck des Unglaubens. Wenn einer das Wort Gott glaubt, dann wird auch danach leben. Wenn man anfängt, daran zu zweifeln, nicht mehr daran zu glauben, dann tut man es nicht. Das ist doch normal. Wenn er sagt, pass auf, da ist die Kante vor dem Abgrund hier, dann gehen die weiter. Wenn du es glaubst, dann machst du es nicht. Wenn du nicht glaubst, dann marschierst du weiter. Oder unfruchtbar, unnütz. Die äußere Finsternis steht für den endgültigen Ausschluss aus der Gemeinschaft mit Gott. Das ist etwas anders, wenn wir in der Finsternis leben. Die äußere Finsternis ist endgültig, steht für die vollkommene Entfernung vom Licht Gottes und steht für einen Ort des Gerichts, der Qual und Verzweiflung. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Und an allen 3 Stellen finden wir den Ausdruck Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Aber es gibt auch eine innere Finsternis. Und die ist für uns heute sehr wichtig. In der Schrift begegnet uns oft auch die Finsternis im Herzen. Ein Zustand der geistlichen Blindheit, Sünde und Trennung vom Licht Gottes bereits in diesem Leben. Johannes 3,19 lesen wir: Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Die leben in der Finsternis jetzt noch. Jeder, der heute noch in der Finsternis lebt, hat die Chance umzukehren. Aber irgendwann ist der Zeitpunkt, wo man in die äußere Finsternis hinausgeworfen wird. In Epheser 4,17 lesen wir: Da sage ich und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ohne den Willen Gottes zu kennen, hilft nichts oder können wir nicht nach seinem Willen leben. Aber allein den Willen Gottes zu kennen, hilft auch nichts, wenn wir nicht danach leben. Dann ist alles nichtig. Die Heiden, die übrigen Heiden, wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Und der Apostel Paulus schreibt hier an die Epheser, an die Gläubigen, an die Kinder Gottes und warnt sie, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt wie die übrigen Heiden. Die Gefahr ist immer da, dass wir so leben wie die Welt, deren Verstand verfinstert ist. Ihr Verstand ist in der Finsternis. Und die entfremdet sind dem Leben Gottes. Die haben das Leben der Welt aufgesaugt und danach leben sie. Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Die innere Finsternis ist ein Zustand, in dem ein Mensch von der Wahrheit abgeschnitten, verblendet, gleichgültig gegenüber Gott oder in bewusster Sünde lebt. Sie ist ein Vorbote der äußeren Finsternis. Wir sind laufend aufgerufen, umzukehren, unsere Wege zu prüfen und in der Treue und im Licht zu leben, damit wir nicht in der Finsternis bleiben. Nach dem Tod ist zu spät. Ja, wir sind noch nicht so alt, dass wir sterben, das weiß man nicht. Letzte Woche ist das Flugzeug abgestürzt, India Airlines. Der letzte Bericht sagt, einer der beiden Piloten hat die Zufuhr von Treibstoff zu den Motoren ausgeschaltet. Du sitzt im Flugzeug und du willst in den Urlaub fahren. Und dann ist vorbei. Da waren bestimmt junge Menschen, gesunde Menschen auch in dem Flugzeug. Eine Woche vorher sitzen Leute im ECE, daneben sitzt ein vom Satan getriebener Mensch mit Axt und Beil und schlägt um sich herum. Du sitzt im Zug, du denkst, ja, ich fahre jetzt zum großen Garten, will jetzt zum englischen Garten einen schönen Tag verbringen und zack, bist du auch weg. Oder wirst du überfahren oder egal was. Und vor allem, Untreue ist mit dem Unglauben verbunden, haben wir es vorhin gehört. Wenn man glaubt, dass Gott unser Vater ist, uns liebt, uns die Gaben gibt, damit wir nach seinem Willen setzen und wenn wir einsetzen und wenn wir das tun, macht man ihm Freude. Wenn wir es nicht tun, ist er traurig. Wie können wir es unterlassen? Da glauben wir nicht daran. Ich kann doch nicht in Urlaub fahren und dann planen, dass ich die 2 Tage verbringe 3 Tage, 4 Tage irgendwo und dann komme ich am Sonntag nach dem Frühstück zurück, wenn das weit weg ist und man nicht fliegen kann und so weiter. Oder über eine Woche, dass man Sonntag nicht da sein kann. Aber immer zu nutzen das Wochenende wie die Welt. Am Wochenende fahren wir weg. Nein, du kannst am Samstag wegfahren. Wie sagt ihr, also wir müssen auch, Gott freut sich, wenn du auch mal für eine Woche weg bist oder ist Sonntag einmal dabei, nicht dabei ist. Aber die Welt kennt keine Woche im Jahr, kennt keine 2 Wochen, kennt keine 5 Wochen, kennt keine 10 Wochen. Wochenende ist Wochenende. Sonntag, wo die Gemeinde Gottes zusammenkommt. Und warum ist das Sonntag? Wir haben keinen besonderen heiligen Tag. Alle Tage sind für uns heilig. Aber das ist übernommen worden, ein besonderer Tag, an dem Tag, der Herr Jesus auferstanden ist und nicht gearbeitet wird. Da kommen wir zusammen. Wenn wir es am Dienstag zusammenkommen wollen, dann können die meisten nicht, wahrscheinlich fast alle nicht. Deshalb ist es schön, wenn wir am Sonntag zusammenkommen. Aber wenn das nicht so viel für uns bedeutet, dann sind wir wie die Welt. Samstag, Sonntag ist frei. Und diejenigen, die 4 Tage Woche haben, dann ist natürlich, fängt schon am Freitag an. Und die geschafft haben 3 Tage Woche, dann fängt es schon am Mittwoch an oder was weiß ich, Donnerstag. Irgendwann braucht man gar nicht mehr zu arbeiten, da gibt es eine Grundsicherung. Aber das Ganze hat damit nichts zu tun. Die erste Priorität ist Gottes Anliegen für unser Leben. Wollen wir Gott Freude machen oder wollen wir es nicht? Denken wir jeden Tag dran, wenn wir früh aufstehen. Danke, Vater, dass ich dein Kind bin. Hilf mir, dass ich alles so mache, dass es dir Freude macht. Inspiriere mich laufend, dass ich dir Freude mache. Schau mir auf deine Augen. Er lenkt uns mit seinen Augen, also wir müssen auf deine Augen schauen. Strahlt er Freude oder ist traurig? Der Heilige Geist, sein Geist in uns, ist betrübt oder jubelt für das, was wir tun? Wer im Glauben und in Treue verharrt, den erwartet die äußere Finsternis, die völlige und endgültige Trennung von Gott. Jetzt kommen wir zu einem wunderschönen Satz oder wunderschönen Aussage von dem Apostel Paulus, nach dem Maß der Gabe des Christus. Nach dem Maß der Gabe des Christus. Apostel Paulus benutzt immer komplexe Ausdrücke. Er will, dass wir nachdenken. Warum? Weil er weiß, dass die Kinder Gottes, die sind wissbegierig. Sie wollen mehr verstehen. Und er fordert sie ständig auf, nachzudenken, zu verstehen, zu studieren. Nicht jeder hat jede Gabe, sondern der Heilige Geist teilt die Gaben aus, wie er will. Und Gott gibt sie gemäß dem Maß, das er jedem zuteilt. 1. Korinther 12, 11, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Also hier die Betonung auch, wie er will. Wir haben keinen Anspruch jetzt. Ich möchte 5 Gaben. Als der Herr kam zu seinen Knechten, hat die Gaben verteilt, da hat die gefragt, wie viel hättest du gerne, Gunti? Sergio, wie viel hättest du gerne? Nein, er weiß ganz genau, was du verträgst, und genau, was Johannes verträgt und was Sergio verträgt und was Petra verträgt. Wie er will, in seiner Weisheit. Gott teilt Gaben entsprechend dem Maß seiner Kraft des Einzelnen aus. Aber jeder ist verantwortlich, das Empfangene zu gebrauchen. In Epheser 4, 7 lesen wir, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben worden nach dem Maß der Gabe des Christus. Nach dem Maß der Gabe des Christus. Was bedeutet es? Nach dem Maß der Gabe des Christus. Die Gnadengaben werden vom auferstandenen Christus so verteilt, dass sein Leib, die Gemeinde, nach seinem Maß wächst, bis er als vollkommener Christus zum Vater gehen wird. Der Christus wird vollkommen sein. Und der wird nicht Und wie Gott sich den Christus vorgestellt hat, so gibt Gott auch die Gaben, dass der Christus vollkommen ist. Und wenn Gott sich vorgestellt hat, dass ein Leib 10 Finger hat, der wird niemandem, keinem seinem Leib nicht 20 Finger und dafür keine Füße geben. Der wird alles so geben, nach seiner Weisheit, dass der Christus vollkommen ist. Darum gibt Christus nach Maß. Nicht zufällig, nicht willkürlich, sondern mit dem Ziel, dass der Christus eines Tages vollständig ist, bereit über alles zu herrschen, was Gott ihm unterstellt hat. Gott wird seinem Christus alles unterstellen. Glauben wir das? Wenn wir es glauben, dann müssen wir uns auf den Weg machen, um unseren Charakter, unser Wesen, unsere Gaben, alles, was wir von Gott haben, entsprechend zu gestalten, zu entwickeln. Wir kommen jetzt zur Gabe des Wortes der Weisheit, Wort der Weisheit. Die Weisheit an sich ist sehr, sehr entscheidend. Der Jesus Christus wird als die Weisheit Gottes auch bezeichnet. Der Apostel Paulus betet für die Geschwister, dass sie Geist der Weisheit bekommen. Damit wir wissen, wie wir die Prioritäten in unserem Leben einsetzen. Wenn wir die höchste Priorität Gott, unserem Schöpfer, unserem Vater geben, bedeutet nicht, dass wir die Familie vernachlässigen, dass wir die Arbeit vernachlässigen, dass wir unsere Kinder, unsere Geschwister, unsere Kollegen, unsere Freunde, unsere Nachbarn vernachlässigen. Aber durch die Weisheit Gottes sind wir in der Lage, alles nach seinem Willen zu tun. Und dann hat er Freude, wenn du Sport machst. Wenn du auf den Berg gehst, wenn du Purzelbaum machst, wenn du schwimmst, egal was du machst, hat Gott Freude. Weil du nach seinem Willen handelst. Aber wenn du Gott ausblendest, bist du ein unnützer Knecht. Da bin ich ein unnützer Knecht. Diese Gabe ermöglicht, also Wort der Weisheit, ermöglicht es, göttliche Weisheit in konkrete Situationen hineinzusprechen. Es handelt sich nicht um kluge Menschenworte. Oh, der ist weise, schau mal, wie der redet. Tolle Rhetorik. Der redet aus dem Stegreif. Andere Leute sitzen und schreiben tagelang und der steht da und redet. Nein, nicht um kluge Menschenworte, sondern um geistlich geoffenbarte Einsicht, die über menschliches Verstehen hinaus. 1. Korinther 12, 8 lesen wir. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. In der Apostelgeschichte 6, die Verse 9 und 10 lesen wir. Aber etliche aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrener und Alexandriner und derer von Sizilien und Asia standen auf und stritten mit Stephanus. Und Stephanus war kein Professor. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Das ist die Weisheit Gottes. Hat mit den ganzen Gelehrten nichts zu tun. Die können studieren, wie sie wollen. Die können 15 Mal in der Theologie promoviert haben. Hilft nichts. Die Weisheit Gottes steht über allem. Und wenn wir die Weisheit Gottes haben, dann können sie auch dieser Weisheit nicht widerstehen. Da haben wir die Gabe des Wortes der Erkenntnis. Im Folgenden schauen wir uns einige Beispiele aus der Schrift an, um zu verstehen, was das Wort der Erkenntnis bedeutet. Das Erkennen von Situationen und Zusammenhängen. Johannes 4, 14, 17, die Frau antwortete und sprach, ich habe, das ist am Brunnen die Begebenheit, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt. Ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt. Im Moment hat sie keinen, aber hat 5 gehabt. Hat sie die Wahrheit gesagt. Aber er hat es erkannt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr gesprochen. Der Jesus erkennt durch den Geist die Lebenssituation und den inneren Zustand der Frau und bringt ihre Lebensgeschichte ans Licht. Nicht zur Verurteilung, sondern zur Offenbarung ihrer geistlichen Bedürftigkeit. Du sprichst mit jemandem und auf einmal sage ich dir, oh, woher weißt du das? Das habe ich dir gar nicht gesagt. Gott gibt dir einen Eindruck, Einsicht, was in dem einen vor sich geht. Dann kannst du ihm helfen. Das Verstehen von Schriftstellen. Viele lesen das Wort Gottes und verstehen gar nichts. Verstehen nur Bahnhof. Wenn sie den Geist Gottes nicht haben, verstehen sie sowieso nicht. Und wenn sie den Geist Gottes haben, heißt lange nicht, dass sie auch alles verstehen oder vieles verstehen. Es kann sein, dass sie auch lesen und nicht verstehen. Und deshalb ist das Verstehen der Schriftstellen sehr wichtig für uns. Wir müssen lesen. Das ist ja, jedes Wort ist Geist und Leben. Es geht nicht um die Menge, aber jetzt haben wir 3 Kapitel gelesen. Buch zu und weg. Lieber 3 Verse, aber dann verstehen wir, was Gott uns sagen will. Lukas 24, 45, dann öffnete er ihnen, der Herr Jesus, das Verständnis, damit sie die Schriften verstehen. Da musste ihr Verständnis geöffnet werden. Sonst sind wir nicht in der Lage, das zu verstehen. Die Jünger kannten die Schrift, aber erst durch den Geist Jesu konnten sie sie erkennen und einordnen. Die Gabe des Wortes der Erkenntnis kann Schriftstellen lebendig werden lassen und sie geistlich, um sie geistlich zu erfassen. Sonst bleibt das Wort Gottes ein toter Buchstabe. Das Erkennen von verborgenen Herzenshaltungen. Apostelgeschichte 4. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes etwas beiseite geschafft hast. Der Apostel Petrus erkennt durch den Geist, dass Hananias nicht ehrlich war. Eine verborgene Herzenshaltung wird durch das Wort der Erkenntnis offenbar, obwohl sie äußerlich nicht sichtbar war. Das ist ein Wort der Erkenntnis, was wir von Gott empfangen. Es wird nicht kopiert. Was jetzt Paulus oder Petrus an der einen oder anderen Stelle erkannt hat, heißt nicht, jetzt möchte ich auch, jetzt wissen ganz genau, was denkt der Reinhold in der Sekunde. Wenn Gott möchte, dass ich weiß, wird mir schon ein Wort der Erkenntnis geben. Und das gibt, er gibt es uns auch. Sonst können wir den anderen nicht helfen. Das Erkennen von Irrlehren, um sie zu entlarven. Wie oft hören wir Irrlehren? Und in aller Regel sind mit Versen aus der Schrift versehen. Oh, schau mal hier. Sogar zitiert die Bibel, sogar die Apostelbriefe. Wer diejenigen, die Gott berufen auserwählt hat, hat auch geheiligt und bestimmt für das ewige Leben und so weiter. Dann sage ich so, Gott hat gesagt, er hat es gemacht. Jetzt kann er nicht mehr raus. Jetzt hat sich festgelegt. Hat uns einer vor ein paar Jahren gesagt, hat eine wunderschöne Predigt gehört, nach dem Motto, jetzt bist du für immer gerettet. Gott hat sich festgelegt, er kann nicht mehr. Sonst würde er sein Wort brechen. Ja, klar, wenn ich nur einen Vers nehme, verkürze, aus dem Zusammenhang nehme, die Summe des Wortes weglasse, klar, du bist jetzt ein Kind, der kannst du auf seinem Kopf trampeln, wie du willst, dein ganzes Leben, Gott hat sich festgelegt. Der wird sich riesig freuen, dich zu empfangen. Auch wenn er so viele Beulen im Kopf hat, auch nicht sichtbare. Das Erkennen von Irrlehren, um sie zu entlarven. Es geht nicht darum, dass wir hier eine Geisteswissenschaft betreiben, um die Irrlehren zu erkennen und die nächste Erlehre und nächste Erlehre, sondern zu entlarven, damit wir nicht selber verführt werden. Apostelgeschichte 13, Vers 8 bis 10. Doch Ilmas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Also Irrlehrer gab es immer, das ist ja nichts Neues. Saulus aber, der auch Paulus heißt, erfüllt mit Heiligem Geist, blickte ihn fest an und sprach. Er hat sofort gemerkt, er ist ein Irrlehrer, der will sich nur verführen. O du Sohn des Teufels! Ich kann mal sagen, sei ein bisschen freundlich, aber hat ihn nur so bezeichnet, wie er ist. O Sohn des Teufels, voller aller List und Bosheit, Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, die geraden Wege des Herrn zu verdrehen? Man nimmt schon den Weg des Herrn, aber wenn der Weg verdreht ist, führt doch in eine ganz andere Richtung. Ja, ist der Weg des Herrn, ja, aber es verdreht. Der Apostel Paulus erkennt im Magier Ilmas nicht nur einen Widerstand, sondern einen aktiven Irrlehrer, der den Weg Gottes verdreht. Geschwister in die Mündigkeit zu führen. Wir haben jetzt seit ein paar Wochen einen Dienst, Mündigkeitsdienst, wird von Petra geleitet, steht auch auf der Homepage, auch mit so einem kurzen drei Schritten. Das erste, bist du vom Neuen geboren, bist du Kind Gottes. Wenn du nicht Kind Gottes bist, dann kann man dir eher nicht helfen. Da kann man dich vielleicht sauber waschen, aber dein Wesen bleibt ungöttlich, satanisch. Da gibt es ja nur zwei Kräfte. Da gibt es zwei Herren. Es gibt der Gott dieser Welt und der wahre Gott im Himmel. Und jeder Mensch hat einen der beiden. Wobei der Gott dieser Welt viele, viele, viele Untergötter hat, die er instrumentalisiert für die meisten Menschen. Weil Satan als Gott zu haben, das lehnen alle Menschen ab. Und jemanden sagst, zwar Paulus sagt, du Kind des Teufels, ja, aber der glaubt das nicht. Alle, die nicht Kinder Gottes sind, lehnen den Ausdruck ab. Vielleicht gibt es ganz, ganz wenige auf der Welt, ich weiß es nicht. Aber deshalb hat der Satan viele Untergötter. Er gibt ihnen viele Götter so, wie er will. Muss ich immer an Karl Marx denken, in der Hinsicht hat er recht. Hat er gesagt, jeder bastelt seinen Gott zusammen nach seinem Geschmack, wie er will. Es gibt viele Götter, jeder hat seinen eigenen Gott. Du hast deinen eigenen Gott, ich habe meinen Gott, lass mich in Ruhe. So. Kolosser 1, 28. Den verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen, jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das ist unsere Aufgabe und das ist die Aufgabe von dem Mündigkeitsdienst, was wir jetzt haben. Erstmal vom Neuen geboren zu sein, dann den Willen Gottes zu erkennen und der dritte Schritt ist, gehorsam zu sein. Und dazu gehört, dass wir den Willen Gottes tun. Das Ziel der Erkenntnis ist die Mündigkeit, also die geistliche Reife. Die Gabe des Wortes, der Erkenntnis, hilft, konkret zu erkennen, was ein Mensch braucht, um im Glauben zu wachsen. Die Gabe der Lehre. Die Lehrgabe ist eine vom Geist gewirkte Fähigkeit, Gottes Wort systematisch, klar und treu zu vermitteln. Es geht nie darum, die Menschen irgendwohin mitzureißen, in die eine oder andere Richtung, sondern dass die Menschen, dass die Geschwister, auch wenn sie noch nicht Kinder Gottes sind, die Möglichkeit zu bekommen, die Wahrheit zu erkennen. Es geht nicht nur um Wissen, sondern darum, andere in der Erkenntnis der Wahrheit zu erbauen. Römer 12, 7, wenn wir einen Geist haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Der Apostel Paulus betont, dass Älteste lehrfähig sein müssen. Nicht nur die Ältesten müssen lehrfähig sein. Es ist sicherlich bei dem einen oder anderen auch der Fall, dass er auch die Gabe der Lehre, das Wort der Lehre hat. Aber die Ältesten müssen lehrfähig sein. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren. Wenn ein Ältester nicht fähig ist zu lehren, dann wird Gott ihn entsprechend zur Rechenschaft ziehen, weil dann ist er ein, bewusst oder unbewusst, ein Irrlehrer. Wenn er selber nicht weiß, wie er seine Aufgabe, Hauptaufgabe erfüllt, er soll auf die gesunde Lehre Acht geben. Die Lehrgabe dient dem Schutz der vor Irrlehren, der Vertiefung im Wort und der Reife der Gläubigen. Sie ist eine Wortgabe, weil sie durch Reden und Erklärungen geschieht, unter Leitung des Heiligen Geistes. Gabe der Weissagung. Die Weissagung, auf Griechisch Prophetia, wird auch als prophetische Rede, Prophetevo, bezeichnet. Also das sind Synonyme. Ist ein Reden Gottes durch einen Menschen zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Die Weissagung muss gemäß dem Wort Gottes sein. Wir können trösten, aber mit menschlichen Worten, mit menschlicher Weisheit. Mag sein, dass für den Moment gut tut, aber 5 Minuten später ist die Salbe verdampft und da ist die Wunde wieder offen, ist nicht behandelt. Haben wir ein bisschen was drüber geschmiert. Wir müssen die Ursache bekämpfen und nicht einfach irgendwas drüber schmieren und sagen, ja, jetzt siehst du nichts mehr. 1. Thessalonicher 5, 20. Die Weissagung verachtet nicht. Also Weissagung ist schon sehr wichtig. Prüft alles, das Gute behaltet. Also wenn einer weissagt, muss immer gemäß der Schrift sein. Ja, und was muss so sein, das muss so sein, das muss so sein. Das ist interessant auch beim geistlichen Austausch, wenn wir eine Frage gerade, die so das, den Alltag betrifft, müssen wir immer darauf achten, dass die Antworten schriftgemäß sind und nicht aufgrund menschlicher Weisheit gegeben werden. Das bringt uns nur in die, führt uns in die Irre. Es mag so geschwollene Worte hier, so das und dies und jenes, du musst so machen und das musst so machen und das musst so machen. Aha, klingt sehr interessant. Ein weiser Mann. Die Weisheit ist immer gegründet im Wort Gottes. Und wenn ich keine wortgemäße Weissagung habe, dann soll ich den Mund halten besser. In 1. Korinther 14, 3, wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Das sind so die Hauptaufgaben der Weissagung. Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Bei der Weissagung geht es um geistliche Stärkung, persönliche Korrektur und ermutigende Begleitung im Glaubensleben. Römer 12, 8. Wer ermahnt, dient in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Also wir lesen hier, betonen hier, wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Was bedeutet das? Nutze deine Gabe treu, wenn du zur Ermahnung, Ermutigung oder Auferbauung berufen bist. Tue es im Geist, nicht im Fleisch. Wenn du deinen Bruder, deine Schwester ermahnen willst, im Geist. Nicht mit dem Zweiten, ja, ich bin der Bessere, du bist der Schlechtere, jetzt werde ich dich ermahnen. Nein. Wie? Ein Finger den anderen Finger. Die Glieder im Leib Christi achten aufeinander, dass sie alle gesund bleiben und sich gegenseitig helfen. Die sind füreinander da. Das Auge ist für die Nase da, die Nase ist für den Finger da, der Finger ist für die Niere da, die Niere ist, was weiß ich, alles füreinander da. Und so achten wir aufeinander, dass wir gemeinsam den vollkommenen Christus bilden. Nicht aus Kritiklust, sondern aus Liebe zum Bruder und zur Wahrheit. Deine Ermahnung soll aufrichten, nicht niederdrücken, zurückrufen, nicht verdammen. Schlussgedanken: Gott ehrt sein Wort durch den Geist. Der Herr Jesus ist das Wort Gottes. Das müssen wir immer wieder bedenken, wenn wir vom Wort Gottes reden. Das ist der Herr Jesus Christus. Er ist das Wort. Wenn wir in ihm bleiben, wenn mein Wort bleibt, in ihm bleibe ich und er in mir. Wenn wir in seinem Wort bleiben, im Wort Gottes, das ist mein Jesus. Das ist mein Jesus Christus. Wir sind in Jesus Christus hineingetauft. Jetzt gehören wir zu dem Christus. Der Jesus Christus ist das Wort Gottes und somit der lebendige Ausdruck des Willens und des Wesens Gottes. Das lesen wir in Offenbarung 19,3, aber auch Johannes 1,1 kennen wir auch. Und hier ist sehr, sehr schön beschrieben, ohne viel zu interpretieren, so klar und deutlich: Er ist bekleidet mit einem blutgetauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Der Name von Herrn Jesus Christus ist das Wort Gottes. Gott handelt nicht stumm. Er ist ein redender Gott und sein Wort ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne sein Wort kann niemand zu ihm kommen. Durch sein Wort ist alles entstanden. Leben entstanden. Und nur durch sein Wort können wir zu ihm kommen. Johannes 14,6 sagt Herr Jesus. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Viele hören hier auf. Da müssen wir den Satz zu Ende, beziehungsweise den Vers zu Ende lesen. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich habe auch diese Woche ein Gespräch mit jemandem gehabt und da hat er diesen Vers zitiert. Er sagt: Wir wollen zum Vater. Wieso? Jesus ist doch der Weg und die Wahrheit, das Leben. Ja, aber der Weg wohin? Ja, wohin? Ja, lesen wir den Vers weiter. Zum Vater. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Durch Jesus haben wir Zugang zum Vater. Der Weg ist nicht das Ziel. Es wird oft zwar in verschiedenen Zusammenhängen in weltlicher Hinsicht gesagt, ja, der Weg ist das Ziel. Aber der Weg, der Herr Jesus, ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, zum Vater zu kommen. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, auf den Wolken, wird er nicht hier oben bleiben und grüßen, hey, ich bin da. Er kommt, um uns abzuholen, zum Vater abzuholen. Das Ziel ist, beim Vater zu sein. Der Heilige Geist ist es, der dieses lebendige Wort Gottes in unseren Herzen zur Kraft und zur Wirkung bringt. Hebräer 1 und 2, auch ein toller Start im Hebräerbrief. Nachdem Gott in den vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Eltern, zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, also er hat auch geredet, hat Gott geredet, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Er ist der Erbe von allem. Bist du in ihm, bist du ein Miterbe. Bist du nicht in ihm, da wartet nur die äußere Finsternis. Es gibt nur in ihm oder außer ihm. Johannes 17,17, da betet der Herr Jesus zu Heiligen Vater und sagt: Heiliger Vater, heilige sie durch die Wahrheit. Wer ist der Heilige Vater? Gott, der Vater. Nicht irgendein Mensch, der sich Heiliger Vater nennt oder ein Mensch, der Heiliger Vater genannt wird. Wir haben nur einen Vater, Heiligen Vater, das ist Gott. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Die Wortgaben wie wir zusammen jetzt gelesen haben, Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, Gabe der Weissagung und Gabe der Lehre, sind keine menschliche Leistung, sondern keine Frucht theologischer Bildung. Da kann man auch Theologie studieren, ein- und zweimal, da kann man promovieren, das ist es nicht, sondern Zeichen göttlicher Gnade und Wirkung des Geistes. Sie zeigen, dass Gott spricht durch Menschen, aber im Geist. Wenn Gott sein Volk aufbauen, reinigen und zurechtbringen und in die Reife führen will, dann tut er das durch sein Wort. Diese Wortgaben sind unverzichtbar für die geistliche Reife der Gläubigen. Wie sollen wir verstehen, wenn wir nichts hören? Mit Telepathie alleine kommen wir nicht weiter. Das Wachstum des Leibes Christi, die Bewahrung vor Irrlehren und die Ausrüstung für den Dienst. Da werden wir in den nächsten Sonntagen auch drauf kommen. Wenn sie fehlen oder unterdrückt werden, verliert die Gemeinde Orientierung, Klarheit und Leben. Denn der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören durch das Wort Gottes. Und dieses Wort muss in Vollmacht, Klarheit und Liebe unverfälscht und unverkürzt gesprochen werden. Römer 10, 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort des Gottes. Du kannst nicht irgendwas glauben, wenn du noch nichts gehört hast. Ja, ich glaube. Ja, was glaubst du? Das ist die typische Antwort bei den meisten Menschen. Sie glauben, was sie gar nicht gehört haben. Sie glauben an irgendetwas, was sie nicht gesehen haben, nicht gehört haben. Darum lasst uns das Wort Gottes gebrauchen, nicht im eigenen Namen, nicht aus Eitelkeit oder Selbstverwirklichung, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes, zur Ehre Gottes und zum Dienst an seinem Leib, der Gemeinde. Amen. Liebe Geschwister im Netz, wir verabschieden uns, wünschen Gottes Gnade, Gottes Frieden und bis zum nächsten Sonntag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.